Es war eine finstere Zeit, eine schwere Zeit. Die zunehmend harte Arbeit, die immer härteren Auflagen, die unabdingbaren Zwänge, die bitteren Lebensumstände, die Gewalt und nun auch noch der Kindermord. All das erlebten das wachsende Volk Israel am Anfang vom zweiten Buch Mose, wie wir es gesehen haben, in den letzten zwei Wochen. Das Leben wurde immer härter, die Sklaverei wurde immer heftiger und die Luft wurde immer dünner. Und in all dieser Not und Perspektivlosigkeit schien eins überhaupt nicht in Sicht zu sein: Rettung. Inzwischen schon über 300 Jahre spitzte sich vielmehr die Situation immer weiter und weiter zu. Und die Frage kam auf: Wie lange soll das noch gehen? Wird sich etwas ändern, jemals wieder? Wann wird sich etwas ändern? Woher soll Rettung kommen? Und wie sollen sie aus diesem ganzen Schlamassel wieder rauskommen? Das sind Fragen, die sie wahrscheinlich bewegt haben. Und das Volk Israel war mit Sicherheit verzweifelt und hoffnungslos in dieser Situation. Aber inmitten dieser Dunkelheit zündet Gott ein Licht an, das zwar für Israel noch nicht zu sehen war, aber das später zu einem großen Feuer werden wird, was ganz Ägypten niederbrennt. Zwar schien die Rettung nicht in Sicht, und trotzdem ist Gott hinter den Kulissen schon am Werk. Und so lautet unser Thema heute Morgen im zweiten Buch Mose, wo wir weitermachen wollen: Gottes Rettung naht. Alex, ich glaube, du musst mir helfen. Ja. Gottes Rettung naht. Und ich glaube, wir kennen diese Gedanken ganz gut aus unserem eigenen Leben. Wir sehen noch gar nichts erstmal und Gott scheint irgendwie abwesend, scheint irgendwie weit weg zu sein. Dabei ist er im Verborgenen am Werk. Ja, er bereitet Dinge vor, setzt Dinge in Bewegung, die irgendwann offenbar werden, die wir aber so noch nicht sehen. Und immer wieder handelt Gott im Laufe der Geschichte Israels so, und wir sehen das im Laufe der Geschichte Israels, wir sehen es auch an vielen einzelnen Personen in der Bibel, von denen sie uns berichtet, und wir sehen das auch oft im Rückblick auf unser eigenes Leben. Zwar mögen wir uns manchmal in auswegslosen Situationen befinden und die Umstände sind alles andere als hoffnungsvoll und wir sehen vielleicht kein Licht am Ende des Tunnels und trotzdem ist Gott längst am Werk und seine Rettung naht. Wie und zu welchem Zeitpunkt, das steht auf einem anderen Blatt. Und immerhin dauerte auch in Israel diese Sklaverei 400 Jahre. Aber Gott ist am Werk. Und ich will das mal voranstellen heute Morgen für uns: Wenn du Gottes Kind bist, dann darfst du wissen, dass er um deine ganz kleine persönliche Situation, die herausfordernd sein mag, weiß. Und auch wenn wir darüber nachdenken, was die aktuellen Geschehnisse unserer Zeit angeht, weiß Gott darüber Bescheid und er ist am Werk. Ja, die Bibel ist realistisch darin, dass sie uns sagt, also mit dieser Welt wird es nicht weiter bergauf gehen und die Welt wird auch nicht besser werden, sondern die Bibel macht deutlich, es wird eigentlich immer mehr Niedergang kommen, moralischer Niedergang, Krankheit, Katastrophen, Verführung, all diese Dinge, von denen sie spricht. Aber sie spricht auch davon, dass unsere Rettung naht. Jesus Christus wird wiederkommen und wird das ganze Schlamassel dieser Erde endgültig beenden und wird die Seinen zu sich holen. Das ist etwas, das steht noch aus und trotzdem findet es statt. Und auch im Laufe der Geschichte sehen wir immer wieder, wie die Rettung Gottes naht. An ganz verschiedenen Stellen. Und genau das sehen wir heute Morgen auch in unserem Predigttext, im 2. Mose 2, den wir eben schon gehört haben. Und wir wollen uns 5 Stationen heute Morgen angucken, die elementar sind oder wichtig sind in dieser Rettung, die naht. Die erste Station heute Morgen ist: Der Retter wird geboren. Die Verse 1 und 2 in unserem Predigttext von heute Morgen, 2. Mose 2. Wir sehen hier in diesem Kapitel gleich am Anfang, wie der so bedeutende Mann Mose zur Welt kommt. Also der Mann, den Gott später als Werkzeug einsetzen wird, um die Rettung Israels herbeizuführen, den Befreier. Und wenn wir uns die Bedingungen so anschauen, in die Mose hineingeboren wird, dann würden wir wahrscheinlich sagen, er hat einen äußerst schweren Start ins Leben gehabt. Ja, eigentlich von der ersten Sekunde seines Lebens an stand sein Leben unter dem Motto: dem Tode geweiht. Zwar hat er das selbst als Kind nicht wirklich verstanden wahrscheinlich, aber seine Eltern umso mehr. Erinnern wir uns nochmal an das, was wir letzte Woche gehört haben, den letzten Vers von Kapitel 1, wo folgendes Gebot vom Pharao erging. Da hieß es: Der Gebot der Pharao seinem ganzen Volk: Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Nil werfen, jede Tochter aber sollt ihr am Leben lassen. Das war das Ende von Kapitel 1 in Vers 22. Also eine grausame Anordnung. Und wie schrecklich muss diese Situation gewesen sein für jegliche Eltern, die in dieser Zeit ein Kind erwartet haben. Was muss das bitter gewesen sein für Mütter, die schwanger waren zu dieser Zeit. Und genauso ging es Amram und Jochebed, den Eltern von Mose. Später in 2. Mose 6, Vers 20 erfahren wir, dass sie so heißen. Sie gehörten zu einem israelitischen Stamm, nämlich dem Stamm Levi, der dann später der Priesterstamm wurde. Und sie hatten 3 Kinder. Mose und seine 2 älteren Geschwister, Aaron und Miriam. Und Aaron war 3 Jahre älter als Mose. Und es ist davon auszugehen, dass er zu einer Zeit geboren wurde, als dieser Kindermord noch nicht so verordnet war. Aber Mose, der wird in diese Zeit hineingeboren, wo eigentlich der Kindermord zur Tagesordnung gehört. Und jetzt heißt es hier im Text, dass Moses Mutter also ihn zur Welt brachte. Und dann heißt es hier in Vers 2, als sie sah, dass er schön war. Und das ist vielleicht erstmal eine komische Formulierung für uns. Ne? Also was soll das bedeuten? Als sie sah, dass er schön war, da hat sie ihn verborgen gehalten. Das ist ungewöhnlich für uns. Das ist eine komische Begründung, oder? Also weil jemand schön ist, deshalb darf er am Leben bleiben. Ich glaube, vor allem Frauen können ja viel darüber philosophieren, ob Babys schön sind oder nicht schön sind. Und können das stundenlang tun wahrscheinlich. Das mag auch objektiv Unterschiede geben da, aber ich glaube, dass es eigentlich keine Mutter dieser Welt gibt, die ihr Kind zur Welt bringt und die dann sagt, nee, also mein Baby ist in meinen Augen überhaupt nicht schön und das bewegt sie dazu zu sagen, also kann ich es auch weggeben. Ja, das wird nicht passieren. Keine Mutter dieser Welt würde es freiwillig weggeben, vielmehr sind sie begeistert und fasziniert von ihrem Kind. Und das selbst wenn es ein bisschen zerknautscht vielleicht aussieht oder sowas, ja. Also von daher ist es unwahrscheinlich, einfach nur die rein äußerliche Schönheit da zu sehen. Das hebräische Wort an dieser Stelle, was für schön verwendet ist, kann auch mit gut oder angenehm übersetzt werden. Und das wäre dann im Sinne von also pflegeleicht oder unauffällig, ruhig, kein Schreikind so zu verstehen. Ja. Es würde sehr gut auch passen in den Gesamtzusammenhang, dass Moses Mutter ihn für 3 Monate überhaupt verborgen halten konnte. Wäre also auch denkbar. Interessant ist im Neuen Testament ein Zusatz bzw. 2 Dinge, die wir dort lesen, die uns ein bisschen mehr vielleicht noch Licht ins Dunkel bringen. Der eine ist in Apostelgeschichte 7, Vers 20, wo es heißt, in dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm. Und er wurde 3 Monate aufgezogen im Haus des Vaters. Also hier dieser interessante Zusatz, den wir da lesen, über diese Geschichte von Mose und wie das alles so war, nämlich diesen Zusatz, er war angenehm oder schön für Gott. Und wenn wir dann noch Hebräer 11, Vers 23 dazu nehmen, ist eine 2. Stelle, dann wird dort deutlich, dass Moses Eltern eine gewisse Ahnung gehabt haben müssen, dass da jemand ganz Besonderes ist. Hebräer 11, Vers 23, da heißt es, durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Also ihr Handeln wird hier als eine Glaubenstat bewertet. Ja, und ein Ausleger hat dazu geschrieben Folgendes, die schöne Gestalt des Knaben gilt der Mutter als ein besonderes Zeichen göttlichen Wohlgefallens und als ein Vorzeichen, dass Gott Sonderliches mit ihm vorhabe. Also irgendwie so scheint das interpretiert worden zu sein und sie scheinen, also Moses Eltern scheinen eine Ahnung gehabt zu haben, dass Mose in irgendeiner Weise was Besonderes sein muss. Und daraufhin haben sie im Glauben den kleinen Mose unter Anstrengungen bewahrt davor, haben ihn zurückgehalten, über 3 Monate. Und umso schwerer muss es gewesen sein, als sie dann nach 3 Monaten gemerkt haben, wir schaffen das nicht mehr. Ja, wir müssen ihn jetzt doch weggeben. Vermutlich unter viel Tränen, unter viel Leid, das Kind seinem eigenen Schicksal überlassen. Was muss das für ein krasser Schritt gewesen sein für diese Eltern? Wenn man sich mal so da hineinversetzt. Ja. Also das eigene Kind der Ungewissheit auszusetzen. Keine Ahnung zu haben so richtig, wie wird das werden? Und ich glaube, gerade die Mütter unter uns können sich wahrscheinlich in diesen emotionalen Schmerz noch viel besser hineinversetzen, der da stattgefunden hat. Also übergeben, weil es nicht anders ging, Amram und Jochebed, die Eltern von Mose, unter Angst und Ungewissheit ihr Kind mehr oder weniger seinem Schicksal. Allerdings tun sie das nicht, ganz ohne sich Gedanken zu machen und ohne doch eine gewisse Hoffnung zu schöpfen. Und das ist unser unsere zweite Station heute Morgen, nämlich der Retter wird bewahrt, die Verse 3 bis 10. In Vers 3 lesen wir davon, wie Moses Eltern bzw. dann Moses Mutter vor allem vorgingen. Und zwar heißt es dann da, und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Interessanterweise wirft also seine Mutter ihn nicht, wie der Pharao das angeordnet hat, einfach in den Nil, so wahllos, sondern sie baut ihm eine kleine Arche. Und das ist das Beeindruckende an dieser Stelle. Das Wort, was hier mit Kästchen wiedergegeben ist, ist das gleiche hebräische Wort, das in 1. Mose 6, Vers 14 zum Beispiel für das Wort Arche verwendet wurde. Also der Punkt, wo Gott zu Noah gesagt hat, bau dir eine Arche. Und auch, dass die Mutter es mit Asphalt und Pech verklebte, erinnert an die Arche, die ja auch von innen und außen mit Pech bestrichen werden sollte, überzogen werden sollte. Man sieht also an dieser Stelle eine klare Parallele und man sieht eine Rettungshoffnung, die diese Eltern hegen dadurch. Sie kannten ja die Geschichte der Rettung durch die Arche. Und auch wohin diese kleine Arche dann gelegt wurde, scheint alles andere als zufällig gewesen zu sein. Nein, ausgerechnet dort, wo die Tochter vom Pharao baden ging. Und das wird ein Stück weit auch deutlich, dass das mit bedacht war, zumindest lässt das so anmuten, dass die Tochter, also Moses Schwester, sich in einiger Entfernung hingestellt hat, um zu schauen, was mit ihrem Bruder passiert. Und wir kriegen stark den Eindruck, dass sie davon ausgegangen sind, also Mose wird nicht in diesem Kästchen einfach bleiben und wird dort verhungern oder von Tieren gefressen werden oder sonst was, sondern sie war gespannt, was wird passieren. Und so kam es ja dann auch. Ja? Die Tochter von Pharao geht im Nil baden und sie entdeckt dieses Kästchen dann im Schilf und lässt es holen. Und nun sieht sie den kleinen schreienden Mose darin und dann heißt es in Vers 6 hier so schön, da hatte sie Mitleid mit ihm. Sie erkennt natürlich auf Anhieb, dass das ein hebräisches Kind ist. So sagt uns das auch der Text. Ja? Und sie wusste vor allem, dass ihr Vater angeordnet hat, dass jeder Sohn, jedes Kind eigentlich sterben musste. Aber wenn es jemand gab, der nicht unbedingt dieses Gebot halten musste, beziehungsweise wo ihr Vater vielleicht eine Ausnahme machen würde bei diesem Gebot, dann doch seine eigene Tochter. Und in dem Moment, wo sie das Kind entdeckt, da betritt die Schwester von Mose die Bildfläche. Miriam ist das an dieser Stelle wahrscheinlich. Und sie spricht die Pharaonentochter mit einer Idee an. Und zwar schlägt sie vor, dass sie eine hebräische Frau holen kann und die könnte das Kind stillen, solange es noch klein ist und das erstmal so in den Kindheitstagen aufziehen. Und ich finde, wenn man Miriam sich so vor Augen führt an dieser Stelle, ist das sehr mutig, dass sie das getan hat. Also die Pharaonentochter war ja eine Frau von Rang und Namen. Tatsächlich ist es so, dass die Pharaonentochter sich darauf einlässt, auf diesen Vorschlag. Und Miriam zieht los und natürlich hat sie jemanden im Hinterkopf, der wie geboren ist für diese Aufgabe, nämlich ihre eigene Mutter. Ja, und zugleich natürlich die Mutter von Mose. Und so kommt es, dass Moses Mutter und die Tochter vom Pharao diese Abmachung treffen, dass der kleine Mose wieder zurückgeht zu seiner Mutter und dass sie ihn aufzieht, dass sie ihn stillt. Und wenn der Junge etwas größer geworden ist, dann wird er zur Pharaos Tochter kommen. Und für all das soll sogar die Mutter von Mose noch Lohn bekommen. Und was muss das wiederum für ein Glücks- und für ein Erleichterungsgefühl gewesen sein, als diese Mutter sieht und erfährt, ja, mein Sohn lebt. Und ich habe ihn wieder in meinem eigenen Schoß und darf ihn stillen und darf ihn aufziehen. Wir sehen an dieser Stelle eine wunderbare Führung Gottes. Wir sehen, wie er sich um diese Mutter kümmert. Wir sehen, wie er den Glaubensgehorsam von dieser Mutter segnet, indem sie also ihn nicht getötet hat, sondern ihn verbergen und indem sie ihn in diese kleine rettende Arche setzt. Und so erlebt der kleine Mose, der eigentlich dem Tode geweiht war, schon in seinen Kindheitstagen auf beeindruckende Weise Gottes Bewahrung. Und in all dem ist Gott der Handelnde. Ja, was für uns vielleicht wie ein natürlicher Vorgang aussehen mag, ist alles andere als ein Zufall. Also führen wir uns das nochmal kurz vor Augen, die kleine Arche, das rechtzeitige Auffinden des Kindes, das Mitleid, das diese Tochter von Pharao hatte, die Ausnahme, ihn am Leben zu lassen und dann wieder zurück zur Mutter zu bringen und schlussendlich dann die Adoption durch die Pharaos Tochter, das ist alles andere als selbstverständlich. Gott selbst bewegt das Herz dieser Tochter des Pharao und Gott selbst leitet die Geschicke. Und während die Tochter von Pharao und Pharao selbst zu diesem Zeitpunkt noch keinen blassen Schimmer davon haben, wen sie sich eigentlich ins Haus geholt haben, weiß Gott schon, was er durch Mose bewirken wird. Und so bewahrt Gott selbst seinen Knecht auf wunderbare Art und Weise. Anders ausgedrückt, er rettet den Retter, um am Ende die Rettung herbeizuführen. Wen oder was Gott dabei gebraucht, ist eigentlich die reinste Ironie, wenn man sich das mal so anguckt. Ja? Also wer hätte gedacht, dass ausgerechnet die Tochter vom Pharao das Kind aus dem Wasser zieht, von dem Pharao, der kurz vorher noch gesagt hat, jeden Sohn, der geboren wird, muss in den Nil geschmissen werden. Und wer hätte damit gerechnet, dass der Pharao den Jungen in seinem Palast aufwachsen lässt, bildet und ernährt, der am Ende ganz Ägypten in den Ruin treiben wird? Es ist die reinste Ironie. Und auch wenn man die geistliche Welt mal mit einbezieht an dieser Stelle, was ja hinter den Kulissen im Verborgenen irgendwo doch auch stattfindet, sieht man, wie der Teufel, der letztendlich dahinter steckt, versucht, das Volk Gottes auszurotten. Aber wie zugleich Gott am Werk ist. Und ein Ausleger, Charles Henry McIntosh, hat es so ausgedrückt. Er hat gesagt oder geschrieben, der Teufel war durch seine eigenen Waffen geschlagen, indem der Pharao, den er zur Vereitelung des göttlichen Vorsatzes benutzen wollte, von Gott gebraucht wurde, jenen Mose zu ernähren und zu erziehen, der als ein Werkzeug in der Hand Gottes die Macht Satans brechen sollte. Diese Geschichte, diese Begebenheit, die kann uns Mut machen. Ja? Zwar mögen wir vordergründig manchmal denken, Gott ist nicht da und er hat die Kontrolle verloren, aber in seiner Souveränität ist er im Verborgenen längst am Werk. Und das will ich gerade denen von uns zusprechen, die im Moment vielleicht darunter leiden, unter Sorgen, unter Ungewissheit, unter Not, unter einer Situation, die auswegslos ist, vielleicht auch unter Unverständnis. Gott passt auf seine Kinder auf und er sorgt für sie. Und damit ist nicht ausgesagt, dass er uns vor jeglichem Unglück oder vor jeglichem Leid bewahren wird. Ja, auch für die Familie von Mose und auch für Mose selbst war das ja eine schwere Zeit. Und auch für das Volk Israel ist es so, dass sie eine große Not durchlebt haben. Aber die Gewissheit, ich bin ganz in Gottes Hand, er sorgt für mich. Das ist die Gewissheit, die uns Trost und Hoffnung inmitten der Situation geben mag, inmitten der Herausforderung geben mag. Und genau da sind wir herausgefordert, im Glauben an ihm festzuhalten, weiter zu gehen und dabei dann zu erleben, dass er schlussendlich alles gut machen wird. Mose erlebt dieses außergewöhnliche Eingreifen Gottes schon in seiner frühen Kindheit und es fängt da schon an, dass er Glaubenserfahrungen sammelt, die ihm dann später zugutekommen werden in seinem weiteren Leben. Und so arbeitet Gott auch mit uns im gleichen Prinzip. Wir durchleben manche schwere Zeit, manche Herausforderung und sie wird uns und auch uns in unserem Dienst für andere später zum Nutzen. Das macht die Bibel immer wieder deutlich. Zum Beispiel in 2. Korinther 1, die Verse 3 und 4. Heißt es, dass wir mit dem gleichen Trost, mit dem wir von Gott getröstet werden, auch andere trösten können. In Vers 10 erfahren wir dann, dass Mose tatsächlich zur Tochter des Pharao kam und dass er ihr zum Sohn wurde. Und sie war es dann auch, die ihm letztendlich den Namen Mose gab. Und das kann sprachlich gesehen zwei Bedeutungen haben. Vom Ägyptischen her wäre es so, dass es einfach Sohn oder Kind heißt. Und mit Anlehnung an die hebräische Sprache bedeutet es so viel wie herausgezogen. Und das war ja tatsächlich so, Mose wurde ja aus dem Wasser herausgezogen. Interessant vielleicht auch an dieser Stelle, Mose, der Herausgezogene, ist am Ende auch der, der das Volk Israel aus Ägypten herausziehen wird. Ja. Also ganz, ganz spannend, ohne das völlig überbewerten zu wollen. Aber eine interessante Namensgebung. Über die Jugendzeit erfahren wir von Mose in diesem Text relativ wenig. Aber wenn wir nochmal einen Blick ins Neue Testament werfen, sehen wir in Apostelgeschichte 7, Vers 22 Folgendes. Da heißt es, und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Das heißt, er genoss am Königshof als Kind die beste Bildung, er lernte die ägyptische Kultur kennen, er lernte das ganze Götterverständnis und die Götter Ägyptens kennen, er lernte die Denkweisen kennen, die in Ägypten vorherrschten und er erlernte eine Menge an Fähigkeiten. Und all das kam ihm später zugute für seine Aufgabe, die Gott schon an dieser Stelle mit vorbereitet. Und dann lesen wir weiter in Apostelgeschichte 7, Vers 23. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen auf, nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, zu sehen. Und das führt uns zu einer dritten Station heute Morgen, nämlich der Retter tritt erstmalig in Aktion, die Verse 11 bis 15a. Was hier in Apostelgeschichte 7, Vers 23 beschrieben wird, das finden wir dann im Prinzip in unserem Predigtext von heute Morgen, 2. Mose 2, Vers 11. 40 Jahre ist er inzwischen alt geworden und dann geht er hinaus zu seinen hebräischen Volksgenossen. Und hier heißt es so schön in Apostelgeschichte 7, Vers 23, es kam in seinem Herzen auf. Das heißt, er verspürte den Drang, er sorgte sich um sie, er hatte ein Interesse an ihnen, all das steckt da mit drin. Und seine Volksgenossen waren ja zu dem Zeitpunkt nach wie vor immer noch in der Sklaverei in Ägypten. Und so wird Mose dann Augenzeuge davon, dass einer seiner hebräischen Landsleute oder einer seiner Brüder, wie das hier so ausgedrückt wird, dass er von einem ägyptischen Mann geschlagen oder sogar erschlagen wird. Auch hier ganz kurz, das hebräische Wort an dieser Stelle, was für geschlagen hier steht, das kann sowohl geschlagen als auch erschlagen bedeuten. Ja, und es ist in diesen drei Versen, Vers 11, 12 und 13, dreimal verwendet und immer mit unterschiedlicher Bedeutung. Das heißt, wir wissen hier an dieser Stelle nicht, hat der Ägypter ihn jetzt erschlagen oder nur geschlagen. Wie auch immer es war, Mose war dabei und hat das beobachtet, wie miserabel dieser ägyptische Mann mit seinem Landsmann umgeht. Und er greift ein. Und er dreht sich einmal nach links und einmal nach rechts und schaut sich nochmal um. Und während er denkt, dass ihn keiner beobachtet, erschlägt er den Ägypter und verscharrt ihn im Sand. Und als er am Tag drauf dann wieder zu seinen Landsleuten kommt, dann sieht er zwei von ihnen, wie sie sich streiten. Und er versucht als Streitschlichter dort einzugreifen. Und es muss ihm wahrscheinlich sehr wehgetan haben, zu sehen, dass sein geknechtetes Volk von Ägypten auch noch untereinander entzweit ist und sich untereinander streitet. Und Mose versucht einzugreifen und konfrontiert den Schuldigen direkt mit dieser Frage hier, warum schlägst du deinen Nächsten? Und kriegt dann eine Antwort, mit der er so gar nicht gerechnet hat. Ja, Vers 14 heißt es dann, der aber antwortete, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du etwa, mich umzubringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Da fürchtete sich Mose und sagte sich, also ist die Sache doch bekannt geworden. Ups, ja, das ist so ein richtiger Moment, wo wir uns förmlich vorstellen können, wie Mose kreidebleich anläuft, wie ihm die Spucke wegbleibt, wie er nicht mehr aus- und einweist, aufgeflogen. Es war scheinbar doch so, dass jemand gesehen hat, dass er einen Mord begangen hat und sein Mord wurde zu weitaus mehr als einem Kavaliersdelikt. Und genau deshalb heißt es hier ja auch, Mose fürchtete sich. Das bedeutet für ihn ab sofort, dass er in Ägypten nicht mehr sicher ist. Wenn der Pharao ihn in die Finger kriegt, dann ist das sein sicherer Tod, dann war es das. Und auch das lesen wir hier in Vers 15. Und der Pharao hörte diese Sache und suchte, Mose umzubringen. Nun ist diese ganze Begebenheit rund um den Mord in der Bibel nicht so richtig bewertet eigentlich. Ja, also zum einen sehen wir weder, dass Gott den Auftrag gibt und sagt, Mose, geh dir jetzt mit Gewalt mal vor und bring da jemanden um irgendwie. Diesen Auftrag hat er einfach nicht zu der Zeit. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch nicht, dass dieses harte Eingreifen, dieser Mord von Mose in irgendeiner Art und Weise in der Bibel bewertet wird. Und wir wissen nicht so richtig. Ja? Grundsätzlich würden wir erstmal sagen, der Mord ist nicht richtig. Interessant ist aber auch da nochmal einen Blick ins Neue Testament zu werfen, in Apostelgeschichte 7, die Verse 24 und 25, wo es heißt, und also über Mose, und als er ein Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe, sie aber verstanden es nicht. Hier wird deutlich, dass Mose zur Verteidigung und zur Rache seines Landsmanns hier vorgeht. Ja, ob das den Mord gleich rechtfertigt, das sei mal dahingestellt. Vielleicht fällt das eher unter diese Kategorie gut gemeint und schlecht gemacht. Aber auf jeden Fall wird in Vers 25 hier etwas deutlich, nämlich dass Mose schon zu diesem Zeitpunkt irgendwie wusste und eine Ahnung hatte, dass er als Retter für Israel auftreten sollte. Und in diesem Denken und in diesem Gerechtigkeitssinn wird er aktiv, sowohl gegen diesen Ägypter als auch als Streitschlichter zwischen seinen eigenen Landsleuten. Der entscheidende Knackpunkt an der ganzen Sache ist, dass es 40 Jahre zu früh ist. Mose hat noch keine klare Anweisung von Gott bekommen. Mose hat noch keine wirkliche Berufung erlebt von Gott. Aber er handelt. Und Moses Zeitpunkt scheint sich nicht zu decken mit dem Zeitpunkt Gottes der Rettung. Und das musste Mose in aller Demut lernen an dieser Stelle. Und das auch mitunter dadurch, dass seine eigenen Landsleute ihn abgelehnt haben. Trotz all dem wird Moses Hingabe und Opferbereitschaft für sein eigenes Volk absolut ehrenwert bewertet. Und auch da nochmal in Hebräer 11, eine Stelle, Hebräer 11, Vers 24 bis 26, wo es Folgendes heißt: Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Und er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Das finde ich ist eine ganz beeindruckende Stelle, ja? Wenn man sich mal hineinversetzt in Mose. Und das ist ja die Situation in 2. Mose 2, die wir so hatten. Er hatte alle Möglichkeiten. Bis zu seinem Lebensende hätte er ein entspanntes, komfortables, schönes Leben führen können. Macht, Ansehen, Ruhm, Reichtum an der Seite seiner Mutter, alles wäre für ihn möglich gewesen. Und wie heißt es hier? Er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Also geplagt, verachtet, misshandelt mit dem Volk Gottes versus die Welt liegt dir zu Füßen. Das war die große Frage. Und wir können uns ja mal hineinversetzen, was hättest du an seiner Stelle getan? Welchen Weg hättest du gewählt? Und vielleicht mal weiter runtergebrochen in unser Leben, was ziehst du heute in deinem Leben vor? Das komfortable, bequeme Leben, das sich jeden Wunsch erfüllt, wo Genuss das höchste Gut ist? Das Leben in Sünde, in Kompromissbereitschaft, in Ungehorsam? Das Leben, das alle Erfüllung im Hier und Jetzt sucht? Das Leben, das sich um sich selbst dreht? Bist du vielleicht jemand, der den Weg des geringsten Widerstandes immer geht? Der nicht bereit ist, sich für andere zu investieren? Der nicht bereit ist, um Gottes Willen zurückzustecken? Jemand, der nicht bereit ist, sich aufzuopfern für Gott und für andere? Jemand, der sagt, also mein Glaube darf mich eigentlich nichts kosten? Oder bist du auf der anderen Seite wie Mose, der bereit war, alles hinter sich zu lassen? Der bereit war, sein komfortables Bett, seine reich gedeckte Tafel, seinen höchsten Genuss hinten anzustellen, um sich für andere aufzuopfern, um ihnen zu dienen, um ihren Nöten teilzunehmen, um mit ihnen zu leiden, genau wie Jesus das später getan hat. Mose fordert uns heraus durch seine bereitwillige Hingabe, mit seinem eigenen Vorbild. Er blieb nicht im Palast, sondern er nahm freiwillig Mühsal und Leid auf sich, um Gottes Willen. Und genau das sehen wir in noch viel stärkerer Form, etwa 1500 Jahre später, in stärkerer Weise bei Jesus selbst, der den Himmel verließ, seine Herrlichkeit verließ und Schmach und Schande und Leid und Ablehnung auf sich genommen hat, damit wir gerettet werden können. Und seine Worte, die er damals gesprochen hat, die gelten immer noch für uns. Er hat gesagt, folge mir nach. Lass die Welt, das Alte, die Welt samt ihren Vorzügungen und Vergnügen und alles, was sie zu bieten hat, hinter dir und folge mir nach. Eine starke Herausforderung an uns, über unser eigenes Leben nachzudenken, über unsere Nachfolge nachzudenken, über unsere Hingabe für Gott und für andere nachzudenken. Ich lade ein, das persönlich zu tun, angelehnt an diese Stelle. Wir erfahren hier in Hebräer 11, was Mose angetrieben hat dazu und auch was uns letztendlich antreiben sollte. Es sind gleich mehrere Dinge. Das Erste, was hier steht, ist, dass es sein Glaube war. Durch Glauben heißt es. Das heißt, der Glaube, dass es das höchste Gut ist, mit Gott und für Gott zu leben. Der Glaube, dass es das höchste Gut ist, gehorsam gegenüber Gott zu leben. Das ist ein Zweites hier, nämlich der wahre Reichtum. Für Christus zu leiden und sich zu opfern, ist ein größerer Reichtum und ein größerer Gewinn als alle Schätze dieser Erde. So eine Denkweise hatte Mose hier. Eine dritte Sache ist die zeitliche Perspektive. Hier spricht ja der Hebräerbriefschreiber von dem zeitlichen Genuss der Sünde. Das ist eine ganz interessante Formulierung, finde ich. weil es so gut was ausdrückt. Ja, für einen Moment lang mag es irgendwie attraktiv sein und es mag auch für einen Moment lang zur Befriedigung führen, wenn wir in Sünde leben und ohne Gott leben, aber es vergeht so schnell. Es ist der zeitliche Genuss der Sünde. Und stattdessen gibt unsere Treue im Hier und Jetzt eine ewige Belohnung. Auch davon spricht dieser Text. Einen unvergänglichen Schatz. Und Mose lebte mit dieser Perspektive Ewigkeit und mit diesem Wissen, das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, dich lieben und dir dienen, Herr, wie das in so einem Lied auch so gut zum Ausdruck kommt. Und wir wollen uns an dieser Stelle selbst prüfen und Korrektur vornehmen, wo das nötig ist. Mose musste die Konsequenzen für sein Handeln trotz all dem tragen und er musste nach Midian fliehen. Und noch war die Zeit der Rettung nicht gekommen, sondern es war eine andere Zeit angebrochen. Und zwar die Zeit der Vorbereitung. Und das ist unser vierter Punkt. Der Retter wird vorbereitet. Während Moses schon aktiv werden wollte, ticken Gottes Uhren ganz anders. Und so hieß es für Mose erstmal 40 weitere Jahre in Gottes Schule, bevor es dann so richtig losging. Und nun ist es äußerst interessant zu sehen, wohin Mose denn die Flucht ergriff. Nämlich, wie wir es lesen im Text hier in Vers 15, nach Midian. Und ich habe euch dazu meine Karte mitgebracht, wo das liegt. Also ihr seht hier oben links Ägypten und seht dann unten rechts so auf dieser Karte Midian. Und es ist interessant, dass er da seine neue Heimat gefunden hat. Ja? Also bis er irgendwann nach Ägypten zurückgekehrt ist, war das für die nächsten 40 Jahre seine Heimat, Midian und Umgebung. Aber das ist kein Zufall, sondern das ist Teil von Gottes Plan. Weil wir sehen später im zweiten Buch Mose, dass das genau die Gegend ist, wo Mose dann eines Tages mit dem Volk Israel aus Ägypten ausziehen wird und durch diese Wüste und durch diese ganze Gegend gehen wird. Das heißt, Gott lässt Mose zu dieser Zeit, wenn man so will, eine gewisse Ortskunde schon mal betreiben. Und diese Ortskunde wird ihm später zugutekommen. Und in dieser Gegend begegnet Gott Mose sogar unmittelbar am Berg Sinai. Wir werden nächste Woche davon hören. Und dort findet später dann auch der Bundesschluss in 2. Mose 19 und 20 statt. Wenn also für Mose das auch ein mühsames und schwieriges Unterfangen war zu dieser Zeit, benutzt Gott das doch als Vorbereitungszeit für Moses spätere Aufgabe. Eine Aufgabe, die er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht wirklich kannte. Und nun können wir uns vorstellen, wie Mose nach Midian abgekämpft dort ankommt. Weil es war ja alles andere als ein Spaziergang. Also das war auch kein Kurztrip oder so, es waren mehrere hundert Kilometer bis dahin. Also 300 Kilometer Luftlinie wahrscheinlich ungefähr. Das heißt, das ging unter Todesangst. Er hat diese Verfolgung im Nacken, allein durch die Wüste. Und das war alles andere als easy. Und wir können uns vorstellen jetzt, er ist wirklich fertig und er sitzt an diesem Brunnen mit einer ungewissen Zukunft in Midian jetzt fest. Seine Situation ist eine echte Vertrauensprobe gegenüber Gott. Aber Gott kümmerte sich um ihn und Gott versorgt ihn. Und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Mit den richtigen Kontakten, mit Essen und Trinken, mit einer Unterkunft, mit einer Frau und mit einer Nachkommenschaft. Das sind alles Dinge, die sehen wir in den Versen 16 bis 22. Wir sehen in Vers 16, wie Mose diese sieben Töchter von Reguel, der später auch Jitro genannt wird, wie er die dort trifft. Und Reguel war der Priester von Midian. Und nun kommen seine Töchter mit seiner Viehherde dann zu diesem Brunnen, um das Vieh zu tränken. Und Mose sieht sie dort kommen. Aber in Vers 17 sehen wir auch, dass da ebenfalls noch eine andere Horde von Hirten, nämlich männlichen Hirten, aufschlägt. Und die wollen diese Frauen vertreiben, fertig machen. Und wir haben Mose ja schon kennengelernt als einen, der sich für andere einsetzt, der für Gerechtigkeit sorgt. Und so kommt er diesen Frauen zur Hilfe oder man könnte auch sagen zur Rettung. Er befreit sie aus der Hand von diesen Männern und er war sich selbst dabei nicht zu fein, sich die Finger schmutzig zu machen. Ja, er tränkte die Herde und diente diesen Frauen. Und als sie dann zur Verwunderung ihres Vaters früher nach Hause kommen als für gewöhnlich, da sehen wir, wie sie von diesen Ereignissen berichten und von diesem ägyptischen Mann, wie sie ihn nennen. Er ist ja gar kein Ägypter, aber so haben sie ihn wahrgenommen. Und der Vater hört das und fackelt nicht lange und hält Mose scheinbar für einen guten Mann, vielleicht auch für einen potenziellen Schwiegersohn und lässt ihn zu sich holen. Und das Ende vom Lied ist dann, dass Mose bei ihnen mit versorgt wird, dass Mose dort ein neues Zuhause findet, dass Mose die Tochter von Reguel, nämlich Zipporah, zur Frau bekommt und dass sie sogar schwanger wird und dass sie ihm den ersten Sohn Gershom zur Welt bringt. Interessanterweise sind diese Midianiter kein Volk, das mit Israel so gar nichts zu tun hat, sondern Midian ist einer der Söhne von Abraham mit seiner zweiten Frau Ketura. Also in 1. Mose 25, Verse 1 bis 4, kann man das nachvollziehen. Und so lebte Mose also 40 Jahre in dieser Gegend, bis es dann zu seiner Berufung in 2. Mose 3 kam, wo wir nächste Woche dann sein werden. Und diese 40 Jahre, die waren ja gefüllt mit allem Möglichen. Seine Flucht, die Herausforderungen, Ungewissheit, diese neue Gegend, sein neuer Beruf als Viehhirte samt allen Herausforderungen und aller Unbequemlichkeit und Härte, die damit verbunden war. Also wir führen uns das nochmal kurz vor Augen. Wenn man das in ganz kurzen Worten ausdrücken würde, würde man sagen, vom Königshof zum Herdentrog. Das war ja so seine Biografie im Prinzip. Und all das formt seinen Glauben. All das formt sein Vertrauen auf Gott. Und all das gehört zur Vorbereitung und Schärfung von Gott an seinem Werkzeug. Und so arbeitet Gott auch mit uns. Es mögen nicht unbedingt 40 Jahre sein, und ich wünsche es auch keinem von uns, aber trotz all dem arbeitet Gott auch an unserem Glauben und an unserer Heiligung, um ihm und anderen letztendlich dienen zu können. Und das dürfen wir wissen, auch wenn wir gerade durch die Schule Gottes gehen vielleicht und manches herausfordernd ist, es darf uns ermutigen. Gott arbeitet an uns, um dann auch später durch uns zu arbeiten. In dieser ganzen Geschichte wird einmal mehr deutlich, dass Gott seine Leute versorgt. Und wir sehen in dieser ganzen Geschichte aber, dass Gott der eigentlich Rettende ist. Und das ist unser letzter, abschließender Punkt von heute Morgen noch. Der eigentliche Retter ist Gott selbst. Verse 23 bis 25. Wir sehen das im Leben von Mose von der ersten Sekunde an. Wir sehen, wie er bewahrt wird bei seiner Geburt. Wir sehen auch, wie Pharao ihn bei dem zweiten Mordversuch, als er hinter ihm her ist, nicht schafft umzubringen. Und wir sehen, wie Gott ihn durch eine ganz natürliche Versorgung am Leben erhält. Aber wir sehen das auch, dass Gott der wirkliche Retter ist am Volk Israel. In Vers 23 bis 25, da bricht so eine richtig neue Zeit an, so kriegt man den Eindruck. Die Zeit, nachdem der amtierende König von Ägypten stirbt. Und dann heißt es, in Vers 23b, und die Söhne Israel seufzten wegen ihrer Arbeit und schrien um Hilfe. Und ihr Geschrei wegen der Arbeit stieg auf zu Gott. Da hörte Gott ihr Ächzen und Gott dachte an seinen Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Und Gott sah nach den Söhnen Israels und Gott kümmerte sich um sie. Man verspürt an dieser Stelle einen richtigen Aufbruch im zweiten Buch Mose. Jetzt scheint irgendwie was in Gang zu kommen und zwar ausgelöst durch zwei Dinge. Zum einen, Israel schreit in seiner Verzweiflung und Sklaverei zu Gott. Und das zweite, viel wichtiger wahrscheinlich noch, Gott hört ihr Geschrei und er kümmert sich um sie. Vers 23 lesen wir von diesem Hilferuf und in Vers 24 lesen wir eine vierfache Reaktion von Gottes Erbarmen. Ich weiß nicht, ob uns das aufgefallen ist. Da heißt es, Gott hörte ihr Ächzen, Gott dachte an seinen Bund. Wir erinnern uns an diese Verheißung, das 1. Mose 12, Vers 1 bis 3, was wir vor zwei Wochen hatten. Gott sah nach Israel und Gott kümmerte sich um sie. Was für eine wunderbare, ermutigende Stelle, auch für uns als Kinder Gottes. Wenn wir in unserer Verzweiflung, in unserer Not zu Gott schreien, um Hilfe schreien, dann dürfen wir genau das wissen. Gott hört dich, er denkt an seine Versprechen, er sieht dich. Und er kümmert sich um dich. Zu diesem Zeitpunkt hier hat Israel noch keinen blassen Schimmer davon gehabt, was eigentlich vor sich geht. Aber Gott ist längst am Werk und seine Rettung naht. Und in welcher Situation auch immer du dich gerade befindest, wo auch immer vielleicht gerade eine Auswegslosigkeit sich breit macht und du nicht so richtig weiter weißt, lass dich ermutigen und hör nicht auf, im Gebet zu ihm zu schreien. Hör nicht auf, ihn anzurufen. Und du darfst dir gewiss sein darüber, wenn du zu ihm gehörst und wenn du ihn anrufst. Er hört dich, er denkt an dich, er kümmert sich um dich und er sieht dich. Ja, diese vier Dinge, seine Hilfe und seine Rettung naht. Unser Gott ist ein Gott der Rettung. Und das zeigt diese gesamte Geschichte im zweiten Buch Mose, aber das zeigt noch viel mehr seine größte Rettungsgeschichte in Jesus Christus, auf die alles andere zuläuft. Ja, dieser Retter wird ja schon kurz nach dem Sündenfall in 1. Mose 3, Vers 15 angekündigt. Und auch Mose weiß schon, dass nach ihm ein Prophet kommen wird, den Gott erstehen lassen wird. Und er weist in 5. Mose 18, Vers 15 zum Beispiel schon darauf hin. Und es kommt so. Gott selbst schickt viele Jahrhunderte später diesen größeren, diesen wirklichen Retter, Jesus Christus. Ja, noch viel mehr, Gott wird selbst dieser Retter in Jesus Christus. Und auch wie es zu dieser Rettung kam, ist absolut spektakulär und alles andere als glimpflich und easy. Und so sehen wir sogar manche Parallele zwischen Mose und zwischen Jesus. Wobei überall deutlich wird, dass Jesus Mose absolut in den Schatten stellt. Ich habe mal ein paar Sachen aufgeführt, nämlich als Jesus dann auf diese Erde kam. Es war ebenfalls so, dass er von König Herodes schon von Geburt an am Leben bedroht war. Also er war ebenso dem Tode geweiht. Und ebenfalls mussten seine Eltern mit ihm die Flucht ergreifen nach Ägypten, weil sie verfolgt wurden. Und ebenfalls war es so, dass Jesus, was ich eben schon angedeutet habe, seine himmlische Herrlichkeit verließ und er sich erniedrigte. Und zwar dermaßen, dass Gott selbst Mensch wurde, mitten unter seinem eigenen Volk. Das Volk, das in Knechtschaft der Sünde lag. Und Jesus selbst ging durch Zeiten der Versuchung, der Ablehnung, der Mordversuche, durch schwere Zeiten. Er erlebte das alles, aber im Gegensatz zu Mose blieb er ohne Sünde. Jesus sah uns Menschen und er hatte Mitleid mit uns. Und er hatte Anteilnahme für uns. Jesus selbst war es, der sich opferte für sein Volk, opferte für Menschen wie dich und mich, der am Ende für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Und schlussendlich ist Jesus, dieser Mensch gewordene Gott, zum Retter für alle Ewigkeit geworden. Der Retter vor dem ewig geistlichen Tod, der Retter vor der ewigen Trennung von Gott, der Retter aus der Knechtschaft der Sünde und der Retter, der uns eines Tages zu sich heimholen wird in den Himmel. Während Mose also nur ein Werkzeug der Rettung war und in sich selbst keine rettende Kraft hatte, ist Jesus Christus, Gott selbst, der Retter geworden. Retter für die Ewigkeit. Und nur durch ihn allein ist Rettung möglich. Nur durch ihn kannst du auch heute noch Vergebung deiner Schuld bekommen. Nur durch ihn kannst du auch heute noch ewiges Leben bekommen. Wenn jemand sagt, ich habe das nicht, ich habe keine Vergebung und ich habe kein ewiges Leben, dann will ich einladen, darüber nachzudenken und gerne ins Gespräch zu kommen mit mir oder auch, wenn jemand online zuschaut, uns gerne eine E-Mail zu schreiben, aber das nicht so einfach verstreichen zu lassen. Unser Gott ist ein Gott der Rettung und er lädt Menschen ein, auch heute noch, dass sie gerettet werden können durch Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Weg der Rettung als durch Jesus allein. Und so will ich schließen zur Freude aller, die das schon glauben, und zum Nachdenken aller, die das noch nicht glauben, mit einem Vers aus Apostelgeschichte 4, Vers 12, der das so gut nochmal auf den Punkt bringt, wo es heißt über Jesus, und es ist in keinem anderen die Rettung, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Angelehnt an diese Stelle wollen wir in den Lobpreis gehen und wollen wir das nächste Lied auch singen, nämlich in keinem Namen sonst. Und das bringt es so gut nochmal zum Ausdruck. Und wir wollen Gott alle Ehre dafür geben.